Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Es ist der Day After und damit herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Der Day After zumindest für meinen Gast und mich, denn gestern gab es die Wahlergebnisse für den Bundestag. Wir zeichnen auf am 24. Februar und ich freue mich, dass Professor Andreas Lupp-Hüdepohl mir gegenüber sitzt.
Guten Tag.
Schön, dass es klappt. Andreas Lupp-Hüdepohl ist für theologische Ethik Professor an der Katholischen Hochschule Sozialwesen hier in Berlin. Sie waren 8 Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrats und gehören seit vielen, vielen Jahren dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken an. Und gerne möchte ich auch beim Ethikrat ansetzen. Sie blicken jetzt auf 8 sicherlich sehr erfüllende Jahre zurück. Der Ethikrat hat ja die Aufgabe, auf ethische, gesellschaftliche, medizinische Fragen zu blicken, Einordnungen zu geben. Wie schwierig war es für Sie, Andreas Lupp-Hüdepohl, gerade in den für uns so wichtigen bioethischen Themen immer wieder auch die katholische Position stark zu machen?
Ach, gar nicht so sehr. Denn ich bin ja als Mitglied des Deutschen Ethikrates, als Theologe, als theologischer Ethiker, aber Ethiker kein Delegat der katholischen Kirche. Also weder von der Bischofskonferenz noch vom ZTK noch von irgendwelchen Verbänden, sondern ich bin als Wissenschaftler in diesem Gremium, als theologischer Wissenschaftler und habe zunächst mal meiner eigenen Überlegung und Auffassung zu folgen. Und das ist natürlich immer so rückgekoppelt mit Positionen, die auch innerhalb der katholischen Kirche nicht nur diskutiert, sondern auch formuliert werden. Und in vielen Fragen, die der Deutsche Ethikrat behandelt hat, gibt es auch nicht die katholische Position. Also die Frage, ob ein wohltätiger Zwang legitim ist im Umgang etwa mit Menschen, die an psychischen Erkrankungen erkrankt sind, da gibt es keine katholische Antwort. Es gibt bestimmte Bereiche, die bioethischen im engen Sinne anlangt, beispielsweise Lebensbeginn, Lebensende. Da kommt vielleicht eine konfessionelle Färbung mit ins Spiel. Aber das Argument, was ich da vorzutragen hatte, musste ein Argument sein und konnte nicht sein, die katholische Kirche oder das Lehramt sagt dieses und jenes. Und manches von dem, was ich vortragen konnte, auch als katholischer Theologe, ist hängen geblieben und manches eben halt nicht. Vielleicht darf ich an einem Beispiel das deutlich machen zum Thema Suizidassistenz. Hier habe ich zusammen mit dem Kollegen Frister, einem Strafrechtler, ob er sonderlich religiös grundiert ist, weiß ich gar nicht, muss ich auch gar nicht wissen. Aber wir haben zumindest im Ausgang sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Und während der Arbeit und bis heute haben sich diese Positionen abgeglichen, angenähert, ausdifferenziert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er einiges von dem, was mir als Theologe wichtig war, mit aufgegriffen hat. Und umgekehrt habe ich auch sehr viel von der Fachexpertise des Strafrechtlers profitieren können. Und das macht ja auch eine katholische Position aus, dass sie jetzt nicht nur etwas hineingibt in einen öffentlichen Diskurs, sondern dass sie auch durch den öffentlichen Diskurs etwas lernt, also auch etwas rückkoppelt, also etwas auch in die innerkirchlichen Debatten mit einspiegelt. Und von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Würden Sie, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, kommt mir die Frage, sagen, es wäre sogar die klügere Strategie, dass kirchliche Akteure sich mehr in, ich sage jetzt, säkulare Institutionen reinmischen, weil es uns auch gar nicht mehr in der Lage ist, als Kirche alleine noch Gehör zu finden?
Ja, absolut. Also ich meine, das ist immer, selbst wenn wir eine prall gefüllte, feste Position haben, müssen wir raus, müssen wir sagen, in die Welt hineingehen. Das ist klar, als Moraltheologe oder als Sozialethiker oder auch als Laientheologe, der bewusst das Laienapostolat stark macht, also in die Welt zu wirken, ist das unabdingbar. Nun ist es sehr glücklich, dass ich seit knapp 40 Jahren in einem völlig säkularen Umfeld als Theologe lebe und auch als Theologe arbeite. Ich bilde ja nicht Theologinnen und Theologen aus, sondern Menschen, die im Sozial- und Gesundheitswesen unterwegs sind. Und die wenigsten von denen sind irgendwie religiös grundiert, sondern das sind Menschen völlig unterschiedlicher Auffassung. Und da die Auslegung des Glaubens sozusagen im Medium der Welt, im Medium des Gesundheitswesens, im Medium der Sozialwesen, da die Position stark zu machen, das finde ich ausgesprochen heilsam. Also für die Welt, aber auch für uns selbst.
Ja, es ist ja so, dass einer breiteren Öffentlichkeit sicherlich der Ethikrat vor allem während Corona ein Begriff geworden ist. Alena Büx, die damalige Vorsitzende, saß in vielen Talkshows Und trotzdem stellt sich die Frage, Moment mal, ist das nicht der Platz, den sie eingenommen hat, den früher traditionell Bischöfe oder andere Vertreter, Vertreterinnen der großen Kirchen eigentlich vertreten haben, indem sie es waren, die moralische Orientierung gegeben haben?
Das kann gut sein. Früher gab es eben halt auch noch keinen Ethikrat. Und die früheren Debatten waren vielleicht, was die Frage moralische Orientierung anlangt, viel stärker autoritätsfixiert. Also es musste ein Bischof sein und nicht ein genauso dahersprechender Laienchrist. Oder ich will es an diesem Punkt deutlich machen. Das hat sich deutlich verschoben in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich gestehe freimütig, das finde ich auch gut so. Nicht nur, weil dann auch andere als nur Bischöfe das Wort reden können. Also, dass ich auch mal gehört werden kann, weil ich bin ja nur kein Bischof. Sondern weil es auch deutlich macht, dass katholische oder religiöse Positionen nicht nur autoritätsfixierte Positionen sind, sondern dass sie sich auch vernunftmäßig erschließen. Das ist ein Kennzeichen des christlichen Glaubens, dass er sich auch mit Vernunftargumenten auszuweisen weiß und nicht nur auf Tradition oder Lehramt schielen muss. Das finde ich ausgesprochen wichtig. Wir sind viel anschlussfähiger geworden an die Diskussionen in der Welt und umgekehrt glaube ich, dass wir eine ganze Reihe von Diskussionen in der säkularen Umwelt auch für unsere kirchliche Diskussion fruchtbar machen können. Und das ist ein Teil dessen, was ich gerne Kommunikation des Evangeliums, also die Kommunikation der frohen Botschaft in dieser Welt verstehe.
Sie haben bereits das Stichwort Bioethik angesprochen. Die bioethischen Fragen sind uns traditionell sehr, sehr wichtig im öffentlichen Diskurs, auch wenn es um politische Lobbyarbeit geht. Jetzt ist es so, dass gerade die letzten Monate der jetzt zu Ende gegangenen Legislaturperiode sehr charakterisiert waren durch durchaus ambitionierte politische Projekte, hier nochmal Veränderungen herbeizuführen. Das ZDK, aber auch die Kirche insgesamt, hat sich sehr mit ihren Positionen nochmal auseinandergesetzt, öffentlich dafür geworben, dass der Paragraph 218 beispielsweise so erhalten bleibt, dass es eine Regelung der Suizidassistenz gibt, dass die Organspende gestärkt wird. Mir ist aufgefallen, dass es eigentlich wenig öffentliche Resonanz gab. Wenn man jetzt über die, ich sage jetzt mal, kirchliche Medien hinausgeht, hatte ich das Gefühl, im Grunde genommen gibt es eigentlich gerade keinen Bedarf in der öffentlichen Debattenkultur, diese Themen auch wirklich nochmal ganz konkret zu kneten, um sicherzugehen, haben wir alle gesetzlichen Regelungen, die wir uns eigentlich wünschen als Gesellschaft. Haben Sie das anders wahrgenommen?
Ja, vielleicht nehme ich das deshalb anders wahr, weil ich viele Fragen, also Suizidassistenz, wo ich seit vielen Jahren unterwegs bin, oder auch Organspende, die Frage des Lebensbeginns eher weniger, auch in vielen säkularen Kontexten vertreten muss. Ob das in Parteien ist, ob das bei Fachverbänden sind, die erstmal mit Religion nichts zu tun haben, also jedenfalls nicht konfessionell geprägt sind. Und da erlebe ich schon eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Und ich finde es zunächst mal ein sehr positives Zeichen, dass Fragen beispielsweise der Organspende oder Fragen der Suizidassistenz, bei 2018 hat sich das hinter etwas verschoben, aber vor allen Dingen auch erstmal fraktionsübergreifend diskutiert wird. Und nicht umsonst spricht man in den letzten Jahren, dass es in der Regel auch Sternstunden der Debatten innerhalb des Bundestages gewesen sind, wenn Menschen wirklich ausschließlich ihrer, vielleicht auch weltanschaulich geprägten Überzeugung folgen, was sie für richtig halten und nicht bestimmten Fraktionsfestlegungen. Und das ist für mich schon auch ein Ausweis des hohen Stellenwertes in der Öffentlichkeit darüber zu diskutieren. Über den Paragraph 218 wurde sehr wenig diskutiert, also ob das beibehalten werden soll oder nicht. Ich gestehe freimütig, ich finde das größte Problem, dass man immer nur über eine strafrechtliche Relevanz eines bestimmten Tatbestandes diskutiert, der ist nicht unwichtig. Aber das dahinterliegende Problem, nämlich, dass es sich hier um einen absoluten Güterkonflikt zwischen einem werdenden Leben und einem jetzt gelebten Leben, nämlich der Frau, handelt. Ja? Diese Debatte wurde kaum diskutiert. Viel weniger beispielsweise das Grundverständnis, dass wir es mit einem werdenden Leben zu tun haben, also ein Leben, was wächst, aber nicht eine Entwicklung zu einem menschlichen Leben. Also diese Grundfragen, die wurden bedauerlicherweise überhaupt nicht mehr diskutiert, weil diese Frage natürlich auch überlagert wird von vielen anderen Fragen. Der 218 war immer auch ein Problem der männlichen Dominanz über Leben von Frauen. Das abzustreiten ist wohl eher abwegig sozusagen. Und insofern ist es natürlich auch eine Symbolpolitik sozusagen, dass Frauen natürlich auch erstmal in der Weise eine Selbstbestimmung für sich einfordern, nicht nur gegenüber dem werdenden Leben in ihnen, sondern auch gegenüber einer stark patriarchal geprägten Welt. Das macht so schwierig, das macht so extrem schwierig sozusagen, da über die Sachprobleme, nämlich, dass es sich um einen fundamentalen Konflikt Leben gegen Leben geht, darüber noch zu diskutieren.
Das ist ja eine Ambivalenz, die wir innerhalb des ZDK auch austragen, nicht in der Debatte 218, weil ich glaube, da ist die Positionierung sehr, sehr klar. Das ZDK hat da gar kein Konjunktiv zu gebrauchen, aber natürlich kämpfen wir ja auch für Geschlechtergerechtigkeit, gerade im kirchlichen Kontext, aber auch darüber hinaus. Insofern kann ich diese Ambivalenz nachempfinden. Mein Eindruck aber gerade bei der 218er-Debatte der letzten Monate war doch aber, dass wir gar nicht erst so weit gekommen sind, über die doppelte Anwaltschaft zu sprechen, auch über den gesamtgesellschaftlichen Kompromiss beispielsweise, auch der empirische Hinweis, dass unsere Beratungseinrichtungen ja vor allem auch von Frauen mit Migrationshintergrund genutzt werden und deswegen wiederum auch Integrationsarbeit hier geleistet wird. Es war doch eine große Zuspitzung und auch die Resonanz, die wir bekommen haben, wir haben uns ja auch immer wieder an Abgeordnete gewandt, die war durchaus auch mit Anfeindungen zu charakterisieren. Also haben wir überhaupt die Möglichkeit, hier in die Debatte reinzukommen, weil wir eben vielleicht doch simplifizierend als die Bewahrer wahrgenommen wurden, die einfach den Status quo erhalten wollen und nicht sozusagen dem Mainstream gefolgt sind. Hier muss sich jetzt aber was ändern im Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Ja, also ich glaube, so weit liegen wir gar nicht auseinander. Ich teile Ihre Einschätzung, dass wir zu den zentralen Fragen gerade nicht gekommen sind, sondern dass wir die Metafrage immer im Hintergrund hatten und darüber eine öffentliche Auseinandersetzung nicht stand. Es mag sein, dass das ZDK zu wenig gehört wird, das kann ich nicht beurteilen. Ich merke, ich habe mich auch mehrfach in der Öffentlichkeit erklärt zu dieser Frage und habe Pro und Contra bekommen. Nun will ich meine Position überhaupt nicht überschätzen. Ja, ich bin einer unter vielen, die da beiträgt, ja, oder beitragen zu dieser Debatte. Aber es ist insofern etwas schwierig, dass wir als, und das spielt vielleicht auch noch ein bisschen auf meine Rolle im Ethikrat an, auf den ersten Blick schnell gesagt wird, na, das ist ein Theologe, der kann ja gar nicht anders als nur das römische Lehramt wiedergeben. Und sobald dieser Eindruck ist, oder ZDK, oder die können gar nicht anders als, sozusagen. Und damit kann man natürlich die Gegenposition super bedienen, weil die müssen sich überhaupt nicht mehr mit den Sachargumenten, die wir vortragen, auseinandersetzen, sondern können direkt sagen, das sind religiöse Argumente zählen überhaupt nicht mehr oder dann vielleicht sogar lehramtlich. Und da in der Tat teile ich Ihre Position. Hier müssen wir eben halt alles versuchen mit unseren Argumenten. Und das bedeutet aber auch, das Abwägende unserer eigenen Position deutlich zu machen. Also auch zu sagen, wir sind nicht im Besitz der reinsten Wahrheit, sondern wir sehen Konflikte, wir sehen Güterkonflikte beispielsweise. Wir meinen, dass man die Priorisierung einer Güterabwägung so machen muss. Aber diejenigen, die das anders machen, sind nicht des Teufels, sondern wirklich auch deutlich machen, dass wir miteinander auch streiten müssen. Ja? Und sobald wir diese Form des Deliberierens, also des Abwägens, auch ehrlich, uns ehrlich nach außen hin präsentieren, ich glaube, dann gewinnen wir auch in der öffentlichen Debatte. Jedenfalls, ich erlebe das so und ich bewege mich, ich würde mal sagen, gefühlt 80% in nichtkirchlichen Kontexten als Theologe, also wo ich bewusst eingebunden werde und bewusst auch angefragt werde, als Theologe auch meine Position stark zu machen in einem säkularen Feld, um sich einfach mit so welchen Argumenten vertraut zu machen. Und das wäre unsere Chance, sollten wir vielleicht zukünftig noch mal viel intensiver auch pflegen.
Beim Lebensschutz wägen wir ab und kommen trotzdem zu einem sehr eindeutigen Urteil, das wir dann auch als Meinung nach außen ventilieren. Ich finde jetzt Ihr Abwägungsprozess auch als Methode nochmal ganz wichtig und interessant, denn Anfang des Jahres haben wir uns auch in Videokonferenzen gesehen, Andreas Lopydopoul, als wir nochmal über die Frage Organspende verhandelt haben und uns auch nochmal klar bekannt haben zu der bereits bestehenden ZDK-Position. Da fand ich es total spannend, dass wir es uns auch gegönnt haben, für und wieder innerhalb der ZDK-Reihen zu diskutieren. Wir hatten einen sozusagen argumentativen Gegner, Wolfgang Scharek, ZDK-Mitglied, aber auch Transplantationsmediziner, der sich sehr explizit für die Widerspruchslösung ausgesprochen hat. Ich habe mich während dieser Beratungen gefragt, müsste man nicht das im Grunde genommen zum Ergebnis machen, indem man einfach sagt, wir haben Argumente für und gegen und hoffen einfach, dass die Politik sich am Ende entscheidet, weil auch damit über dieses Bild des diskutierenden ZDK letztlich auch eine Sensibilisierung in der Öffentlichkeit erreicht werden könnte.
Ja, also dennoch könnte man übrigens Positionen, das haben wir im ZDK auch im Deutschen Ethikrat auch gemacht, Positionen formulieren, indem man Pro und Contra abwägt. Das haben wir übrigens auch zu Teilen im Synodalen Weg gemacht und dennoch aber eine Mehrheitsmeinung abgebildet. Das finde ich ja überhaupt nicht schlimm, sozusagen Positionen ergriffen, um aber wirklich dieses Moment des Abwägens vorzunehmen. Aber ich teile Ihre Auffassung, wir sollten als ZDK viel stärker auch innerhalb unserer Gremien kontrovers diskutieren, im besten Sinne des Wortes kontrovers diskutieren, denn nur über das Strittige kommen wir zu einer besseren Lösung, also die uns vielleicht mehr überzeugt. Ja? Und das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur, wie wir das jetzt sagen würden, Diskursanalyse betreiben. Also man kann so argumentieren und so argumentieren. Das ist nicht falsch. Aber das sollen lieber andere machen. Sondern indem wir so und so argumentieren und dann aber zu einem Schluss kommen, auch im Wissen, das ist jetzt mal Mehrheitsbeschluss. Möglicherweise kommt das ZDK in 5 Jahren mit einer anderen Zusammensetzung zu einer anderen Position, zu einer fortgeschriebenen und einer revidierten. Das sollten wir uns auch gönnen. Das ist im engen Sinne des Wortes Demokratie als Lebensform, also nicht nur als Staatsform, sondern als Lebensform, dass wir leben von der Pluralität der Auffassungen und dass wir wirklich auch stärker ringen. Insofern würde ich mir das natürlich auch für viele Gremien des ZDKs, wie uns auch für anderen, noch deutlich akzentuierter wünschen.
Da, wo am Ende entschieden wird, nämlich im Bundestag, gibt es jetzt neue Mehrheitsverhältnisse. Was glauben Sie, werden diese ganzen bioethischen Debatten jetzt auf einmal wieder in der Schublade verschwinden, weil die, die hier möglicherweise einen gesetzlichen Umbau gefordert haben, nicht mehr in der Mehrheit sind?
Na, also was die Frage des 2018 anlangt, möglicherweise, vermute ich mal, das kann gut sein, aber alle anderen Fragen, also ob das die Frage der Organspende angeht, ob das die Frage der Suizidassistenz ist, der Suizidprävention, ob es Fragen generell nach einem Fortpflanzungsmedizingesetz ist, also viele Fragen, Eizellspende und dergleichen. Das wird sofort wieder auf die Tagesordnung kommen, denn das waren ja auch alles überfraktionelle Initiativen. Zwar sind jetzt viele Akteurinnen und Akteure nicht mehr da, aber es sind neue Akteurinnen und Akteure und die sehen ja auch die Probleme. Es sind nach meinem Dafürhalten Regulierungserfordernisse beispielsweise beim Suizidassistenz noch zu stillen. Die müssen geschlossen werden und von daher bin ich sehr sicher, wird es sehr schnell wieder zu wichtigen bioethischen Fragen kommen, wobei das Bioethische sich nicht nur darauf beschränkt vom Lebensanfang und Lebensende, sondern zur Bioethik gehören die gesamten Bereiche von Pflege und Gesundheit. Das sind alles bioethische Fragen, nämlich medizinethische Fragestellungen. Und, ja, bis hin, wenn man jetzt ein weites Verständnis von Bioethik nochmal stark macht, auch tierrechtliche Fragen und dergleichen. Nicht? Also, und die werden uns in der neuen Legislaturperiode mit Sicherheit auch beschäftigen.
Na, und wenn man dann jetzt sozusagen sozialethisch und nicht nur bioethisch denkt, dann ist man, finde ich, auch noch bei ganz anderen Themenfeldern. Dann ist man bei Krieg und Frieden, dann ist man aber auch vor allem bei der KI, die ja auch reicht von A wie autonome Kriegsführung bis Z wie zivildienstleistende Roboter. Also da stehen, glaube ich, auch noch viele Debatten aus, die sicherlich auch noch mal kirchlicherseits mit Positionen belegt werden sollten.
Absolut, da rennen Sie bei mir offenste Türen ein. Da müssen wir uns als ZDK, als katholische Kirche insgesamt viel besser positionieren. Und ich hatte das vor 5, 6 Jahren vor dem Synodalen Weg vorgeschlagen, ob man nicht auf diesem synodalen Weg auch mal einen Themenbereich fokussieren sollte, das nicht nur Nachholen der Entwicklungen abbildet, sondern wo wir vielleicht mal im besten Sinne des Wortes progressiv, also progredient, voranschreitend, auch für die öffentliche Debatte etwas mal positionieren könnten. Das ist aus guten Gründen damals verworfen worden, das habe ich auch schnell eingesehen. Aber eigentlich sind das Themenfelder, wo, glaube ich, auch noch die Öffentlichkeit erwartet, was denken wir darüber? Jetzt nicht im Sinne, was schreiben die uns vor? Darum geht es nicht. Hier geht es nicht um Vorschriften machen. Aber welche Einsichten haben Sie beispielsweise aus Ihrer jahrhundertelangen Tradition über das Menschliche des Menschen nachzudenken? Und ich sehe an allen Orten diese Debatte nicht nur aufflackern und geführt werden, sondern ich sehe auch, dass es ein starkes Interesse gibt, diese Dinge einzubringen, auch theologische Positionen einzubeziehen. Ich selber bin da intensiv mit dabei, finde ich total spannend, weil ich auch sehr viel wieder neu lerne dabei, nicht? Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn wir zu diesen Zukunftsfragen viel jetzt im besten Sinne des Wortes offensiver diskutieren. Offensiv heißt auch, selber mit Fragen in diese Diskussion gehen und nicht sagen, naja, wir haben ja ein christliches Menschenbild. Ja, ich lehre seit vielen Jahrzehnten christliche Anthropologie mit höchster Freude. Aber so schnell das christliche Menschenbild mal so in 3 Minuten zu erklären, fällt mir schwer sozusagen. Und das wird vermutlich den meisten auch schwer fallen. Das ist so ein Framing, aber ohne so ein Containerbegriff. Nicht? Man weiß nicht, was da innen drin ist. Und das nochmal sozusagen wieder stark zu machen, auch zu nutzen als Selbstvergewisserung. Was haben wir eigentlich wirklich noch dieser Gesellschaft zu diesen neuen Themen auch selber zu sagen aus unserer Tradition und so? Oder vielleicht können wir auch in unserer Tradition was Neues entdecken, weil neue Fragen erschließen auch neue Entdeckungszusammenhänge. Nicht? Das finde ich total spannend. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn die katholische Kirche, wenn die Bischofskonferenz, aber wenn vor allen Dingen wir im CTK oder auch in dem, was zukünftig gemeinsam gemacht wird mit der Deutschen Bischofskonferenz, wenn wir solche Themenfelder, Handlungsfelder, Lebensfelder neu aufgreifen und intensiv bearbeiten.
Ja, an dieser Plattform arbeiten wir ja gerade. Ja. Ein synodales Gremium auf Bundesebene ist ja hoffentlich gerade im Entstehen und könnte dann nächstes Jahr genau der Ort sein, genau, den Sie gerade skizziert haben.
Ich würde das sehr, sehr begrüßen und würde das, wenn es mir möglich ist, auch tatkräftig unterstützen.
Lassen Sie uns nochmal zurück zur Wahl kommen, die jetzt zu Ende gegangen ist. Wie blicken Sie aus sozialethischer Perspektive auf diesen Wahlkampf, der jetzt sehr kurz, aber auch sehr intensiv geführt wurde?
Naja gut, Wahlkämpfe sind immer Zeiten von Verkürzungen, von Zuspitzungen. So. Und ich verstehe auch die Logik von solchen Wahlkämpfen, dass man bestimmte Schlüsselthemen fokussieren würde. Also das vorweg, das sehe ich so, das muss vielleicht auch genauso sein. Ansonsten muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr enttäuscht und sehr erschüttert, weil die zentralen Themenfelder, die Menschen tatsächlich auch in Sorge treiben, und dafür ist ja auch Politik da, Sorgen aufzunehmen, vieles davon ist nicht aufgegriffen worden, sondern es sind, jetzt sage ich es vielleicht etwas überspitzt, bestimmte Bereiche, die dann auch noch mal durch tragischste Ereignisse in den Vordergrund gerückt sind. Ich denke hier an die Attacken und die auf Menschen, die Menschenleben gefordert haben, von Menschen, die bei uns Asyl gesucht haben oder auch schon längst gefunden haben. Magdeburg ist zugespitzt worden auf diese Frage. Und das finde ich, muss ich ganz offen sagen, furchtbar. Ich war vor einer Woche, den ganzen Abend haben die mich eingeladen, Aschaffenburg bleibt bunt, die jetzt das ausgewertet haben, zusammen vor allen Dingen auch mit vielen Betroffenen aus dem Kindergarten, die betroffen waren. Es ist ja nicht nur der eine Kindergarten betroffen, dessen Spielgruppe, sondern ein anderer Kindergarten ist betroffen, wo jetzt 2 Halbwaisen sitzen, nämlich die des Getöteten, des Ermordeten, dazwischen Geos, der da reingegangen ist. Nicht? Davon hört man überhaupt nichts. Nicht? Also für dieses vorbildliche zivile Engagement sozusagen. Ja? Und das gestehe ich freimütig, das finde ich furchtbar. Eine völlige Zuspitzung. Ich befürchte, dass man mit dem Starkmachen dieses Narrativs genau das gemacht hat, was man eigentlich vermeiden wollte, aber was die Politikwissenschaft seit langem weiß, nämlich der AfD in die Hände gespielt hat. Ja, indem man diese Narrative aufgreift, zieht man nicht Menschen zurück, sondern dann sagen die Menschen, dann wählen wir direkt auch das Original. Die reden sowieso nur, aber sehen das auch als Problem, dann wählen wir tatsächlich das Original. Und das haben wir ja jetzt gesehen, der Abfluss auch von CDU, CSU in Richtung der AfD ist ja doch beträchtlich. Es ist nicht nur ein Zugewinn von anderen, von SPD und anderen, sondern es ist auch ein Abfluss in Richtung AfD von beispielsweise der CDU und der CSU. Das finde ich sehr bedauerlich. Und dass wir die Frage der Migration nur verkürzten auf die Frage sogenannter irregulärer Migration. Manchmal spricht man auch schon von illegaler. Ich bin mir nicht ganz klar, was daran eigentlich illegal ist, wenn hier Menschen Asyl begehren. die können nämlich das geltend machen, dafür gibt es das Recht.
Genau, das ist
doch, Sie müssen dann, genau, ne, das ist nun mal die Situation. Nicht? Und insofern, und wenn Sie eben halt sich fälschlicherweise auf dieses Recht berufen, dann wird man Ihnen das verweigern. Finde ich auch richtig. Also bin da keinesfalls der Auffassung, dass alle, die jetzt kommen, in jedem Fall hier, um Gottes Willen, nein. Nicht? Aber erstmal ist da gar nichts illegal, sondern es ist vielleicht nicht gesteuert, sozusagen. Auch das, ich will das Problem auch nicht bagatellisieren. Das ist ein Problem gewissermaßen. Aber bevor man sich darauf fokussiert und andere etwa Gewaltverhältnisse, Kriminalitätsaspekte überhaupt nicht im Blick nimmt. Ja, also ich bemühe ein Beispiel, was jetzt viele auch schon bemüht haben, aber auch ich bemühe es. Hunderte von Frauen werden in jedem Jahr, und zwar nicht erst seit einem Jahr, seit Jahrzehnten Opfer des sogenannten Femizides durch ihre ehemaligen Ehemänner oder durch, nicht? Da redet kaum ein Mensch drüber. Es redet dann ein Mensch drüber, wenn es sich im Rahmen eines sogenannten Ehrenmordes vollzieht. Dann ist zu Recht auch die Empörung groß, weil das ist unerträglich, nicht? Aber ich wüsste nicht, wo es eine Empörungswelle gibt. Und daraus jetzt eine permanente Kriminalisierung von Menschen mit Migrationsgeschichte zu machen, finde ich unerträglich. Es lenkt vor allen Dingen von vielen anderen Problemen ab. Und diese Zuspitzung, diese Konzentration, würde ich sagen, das ist ein großer Fehler des kurzen Wahlkampfes gewesen. Begünstigt, die waren ja nicht bestellt, die Terror-Attokten, da will ich nun, ist völlig klar, nicht? Das ist so uns widerfahren, schlimmerweise. Aber dass man das nicht hat anders bearbeiten können als in dieser Weise, das finde ich sehr schade.
Sie haben es bereits beschrieben, es gab einen Abfluss an die Ränder. Ich glaube, sowohl die Linke als auch die AfD haben am Ende massiv profitiert von dem, was auch am 29. Januar im Deutschen Bundestag passiert ist. Ich will es auch gar nicht relativieren und mit dem Hufeisen um die Ecke kommen, aber wir haben uns als Kirche, als ZDK ja sehr explizit in den letzten 18, 24 Monaten geäußert für Demokratie, für Zusammenhalt und vor allem gegen die AfD. Wir haben deutlich gemacht mit dem Bischofspapier gegen völkischen Nationalismus, mit unserem Beschluss beim ZDK zu sagen, Ehrenamt und Hauptamt sind mit AfD-Sympathisanten, mit Mitgliedschaften unvereinbar. Und trotzdem merken wir, offenbar sind wir vielleicht auch zu spät in diese Debatte reingegangen. Ich frage mich, ob wir da auch gepennt haben, ob wir hätten früher starten müssen, beziehungsweise nach vorne gerichtet. Was kommt als nächstes? Also wir haben jetzt unsere Position, glaube ich, klar ventiliert. Wir haben dafür sehr viele Resonanzen bekommen. In diesem Fall tatsächlich mehr positive. Also es wurde auch gesamtgesellschaftlich im säkularen Raum wahrgenommen. Aber wie kommen wir jetzt darüber hinaus? Denn trotzdem haben wir jetzt gesehen, hat sich die AfD verdoppelt. Also es wurde uns sozusagen nicht gefolgt.
Nein, es ist richtig, aber also zunächst einmal ist diese Position der Deutschen Bischofskonferenz wie auch des ZDK durch ein gemeinsames Agieren von ZDK und Deutscher Bischofskonferenz vorbereitet. Nämlich, es gibt seit vielen Jahrzehnten einen ganz wichtigen Ort des gemeinschaftlichen Zusammenarbeitens, die Deutsche Kommission für Justiz et Pax. Die hat damals dann noch verstärkt mit der Bischofskonferenz ein sehr umfangreiches Papier, ein Bischofswort wie auch eine Arbeitshilfe zum Thema dem Populismus widerstehen vorgelegt. Das ist 2017 mit einem großen Erfolg übrigens in vielfältiger Auflage. Und da konnte man sehr gut sozusagen auch darauf zurückgreifen, sehr schnell. Also insofern gab es schon auch eine Beschäftigung von Seiten des ZDKs und der Bischofskonferenz mit diesem Thema seit einiger Zeit, auch wenn das vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit dann war. Die Frage, dass jetzt 20% AfD gewählt haben, ist beunruhigend. Dennoch, aufs Ganze gesehen, was Weltgeschichte, Weltgeschehen anlangt oder auch was Europa anlangt, sind wir immer noch in der Situation einer sogenannten nachholenden Entwicklung. Alle anderen, auch westliche Demokratien, sind bedauerlicherweise viel weiter. Ich sage das bewusst bedauerlicherweise und will es auch nicht verharmlosen, was jetzt passiert ist. Ja. Ich glaube, wir müssen viel stärker, als dass wir jetzt uns nur gegen artikulieren, was wichtig ist, klare Abgrenzung, uns vor allen Dingen auch für etwas engagieren. Also für demokratische Lebensformen. Ich sage bewusst Lebensformen. Nicht nur Staatsformen. Und Demokratie reduziert sich nicht nur auf Wahlergebnis oder das Wahlakt, sondern wir leben in einer Demokratie, eine Republik, Bundesrepublik will sagen, Demokratie ereignet sich dort, wo Menschen in auf möglichst vielen Ebenen selber sich in die Gestaltung des Gemeinwesens einbringen können. Das meint ja, Politik ist die Gestaltung des öffentlichen Raumes durch alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur eben Parteipolitik. Und ich glaube, dass wir in diesem Sinne Demokratie dadurch stärken, indem wir auf allen Ebenen, wir auch als ZDK, wir in Verbänden, wir in Diözesanräten und dergleichen, uns aktiv in die Politik einmischen müssen. Wohlgemerkt, jetzt nicht nur Parteipolitik, dass wir, sondern Politik als die gemeinsame Gestaltung des öffentlichen Raums begreifen sozusagen. Und dass natürlich die Parlamente ganz wichtig sind. Wir leben auch in einer repräsentativen, dass doch die Gesetze gemacht werden und nicht im besten Sinne auf der Straße. Alles völlig klar. Aber die Straße im besten Sinne des Wortes ist ein Teil dessen, was wir resonierende Öffentlichkeit nennen. Also dort wird verhandelt, dort werden Meinungen gebildet, dort wird sich auch gestritten. Und diese im besten Sinne des Wortes politischen Streite, in denen wir uns auch als Katholikinnen und Katholiken einmischen sollten, auch in organisierter Form, das führt natürlich auch für eine entsprechende Meinungsbildung in den Parlamenten. Und wir haben zunehmend, das tatsächlich ist eine Repräsentationslücke, nicht? Eine Kollegin von mir, Karin Priester, hat das vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, die Kirchen, die Gewerkschaften und sowas haben ihre tribunizische Funktion verloren. Also ihre Funktion, dass sie Diskurse vom Alltag auch in die Parteien hinein oder in die obersten Etagen gewissermaßen der Parteien hinein, die haben sie verloren. Ja, auch die Ortsvereine in Parteien haben kaum noch eine Bedeutung und dergleichen. Und diesen Austausch, davon lebt die Demokratie. Und ich glaube, darauf sollten wir uns vor allen Dingen konzentrieren und nicht nur sagen, dass wir uns gegen etwa AfD oder gegen rechtsextreme Strömungen wenden müssen, weil sie sind ja nur diejenigen, die von Krisen profitieren wollen. Das müssen wir auch tun, aber wir sollten das andere nicht aus den Augen verlieren, sondern da unseren besonderen Fokus setzen.
Jetzt bitte ich um eine sozusagen interne Manöverkritik, die wir aber eben auch mit aufzeichnen. Ich finde, dass wir uns als ZDK sehr intensiv mit dem Themenfeld Migration in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt haben und auch in unseren politischen Erwartungen vor allem Fürbotschaften formuliert haben. Also wir sagen nicht, gegen wen wir sind und gegen was wir sind, sondern für welche gesetzlichen Regelungen wir sind. Wir haben uns damit Ende Januar eingemischt und die Resonanzen waren durchaus kontrovers, kann man vorsichtig objektiv formulieren. Hätte es bei diesem konkreten Themenfeld eine alternative Strategie geben können für uns?
Nein, also ich gestehe freimütig, das sind ja Positionen, die jetzt nicht neu sind für ZDK. Also die Präsidentin hat ja jetzt nicht ihre höchstpersönliche Meinung als Präsidentin vertreten, sondern, soweit ich das habe verfolgen können, sind die Meinungsäußerungen durchaus auch zugespitzt, gedeckt durch Beschlusslage des ZDKs. Das schien mir auch wichtig zu sein. Also ich glaube auch bei aller Wertschätzung von Präsidenten, von Generalsekretär, von allen, alles, ne, gleichwohl müssen natürlich die Grundaussagen gedeckt sein durch entsprechende Beschlusslage innerhalb. Das waren sie nach meinem Dafürhalten und sind sie auch. Man kriegt eben halt dann auch Widerspruch und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man was Gutes gesagt hat. Also nicht, dass man durch Widerspruch ja auch merkt, Leute nehmen sozusagen setzen sich damit auseinander. Und das ZDK macht das in anderen Positionen ja auch. Und in anderen Positionen werden andere Parteien sich eher auf den Schlips getreten fühlen. Das finde ich aber überhaupt nicht dramatisch. Nochmals, weil es auch Parteien, auch eine CDU, CDU ist nicht der verlängerte Arm der katholischen oder der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit. Umgekehrt sind wir aber auch als ZDK nicht der verlängerte Arm einer Partei, der CDU, der FDP, der SPD, oder wie immer, in den kirchlichen Raum hinein, sondern wir spielen unterschiedliche Rollen. Und da kommt es eben halt gelegentlich zu Kontroversen. Und dass das jetzt auch in Rücktritte geendet hat, das fand ich bedauerlich, weil jeder Rücktritt ist einer zu viel. Das finde ich sehr schade, weil da fehlt natürlich auch diese Stimme im gemeinschaftlichen Konzert. Aber ich persönlich war überrascht, würde es vielleicht auch sogar als überzogen sehen, aber das muss jede Person natürlich für sich selber ausmachen. Aber im Prinzip würde ich das ZDK nur ermuntern, diese Position pronunziert vorzutragen. Aber nochmals, Nicht mit der Erwartung, dass etwa die CDU, nur weil sie als C im Namen führt, automatisch an diesen Positionsbestimmungen gebunden sind. Nein, das ist eine politische Partei, die eine eigene Diskurspflicht und auch ein eigenes Abstimmungsverhalten an den Tag legen darf. Und da kommt es ab und zu mal zu einer Spannung. Die ist fruchtbar.
Ich erkläre noch kurz, wenn Sie von Rücktritt reden, meinen Sie den von Annegret Kramp-Karrenbauer, die in der Konsequenz das ZDK verlassen hat, weil sie eben mit der Positionierung nicht einverstanden war. Und ich ergänze noch einen anderen Punkt. Sie sprechen von unterschiedlichen Rollen und ich würde noch sagen, wir operieren mit unterschiedlichen Instrumenten. Denn eine Fraktion hat 3 Wochen vor einer Bundestagswahl natürlich also anderen Regelwerken zu folgen als wir, ja, die als Vorfeldorganisation, als zivilgesellschaftliche Organisation in anderer Art und Weise Öffentlichkeit erzeugen und deswegen auch mit anderen Instrumenten wiederum die Öffentlichkeit penetrieren müssen, ja, denke ich.
Auch das. Und wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren Mitglied des ZDKs und ich kann Ihnen versichern, dass längst nicht alle Position, die das ZDK vertreten hat nach außen, meiner theologischen oder auch politischen Auffassung entsprachen.
Geht mir auch so. So ist mit das den wunderbar. Positionen, mit denen ich durch den Bundestag gehe, muss ich auch hier und
so,
da
so ist es.
Inneres runterspucken, keine Frage. Ja. Ich will zum Abschluss noch auf einen anderen Themenaspekt eingehen. Sie haben es bereits erwähnt, wir sind in einer nachholenden Wirklichkeit angekommen, weil wir Gott sei Dank über viele Jahrzehnte von Populismus, von Radikalismus verschont geblieben sind. Jetzt erleben wir das, was in Frankreich und lange Zeit auch in Polen Wirklichkeit war. Was wir gerade in Österreich erleben, ist nichts anderes.
Nordeuropäischen Ländern, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nicht? Die gucken wir nie, weil wir sie immer so besonders, aber Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark sind weit voraus.
Und trotzdem ist es ja spannend, dass also nicht nur die Migration auf der Zielgeraden plötzlich das dominierende Thema war, sondern es war ja eben auch die Außenpolitik, weil wir plötzlich erleben mussten, dass wir möglicherweise auf der anderen Seite des Atlantiks keine Freunde mehr haben, aufgrund der Rede von J.D. Vance, die eben nicht nur sicherheitspolitisch orientiert war, sondern die ganz klar also Europa als Binnenfeind dechiffrieren wollte, indem es auf einmal darum ging, dass wir hier keine Demokratie und keine Meinungsvielfalt haben.
Und damit indirekt Sicherheitspolitik betrieben hat, nämlich eine Verunsicherungspolitik.
Eine destabilisierende.
Total
richtig. Und ich frage mich, was steht hier eigentlich an? Also wir reden über Solidarität innerhalb unserer deutschen Gesellschaft, wenn es um das Miteinander geht, aber wir merken eben auch, dass der Solidaritätsbegriff im Internationalen ja auch angefragt wird und in dieser Situation nimmt sich Deutschland aufgrund dieser vorgezogenen Wahl jetzt erstmal raus, obwohl im Grunde genommen alle darauf warten, dass wir innerhalb der EU, aber auch innerhalb der NATO jetzt verlässlich ansprechbar sind.
Ja, gut, jetzt kam es zur Unzeit, weil es natürlich genau in den Wahlkampf und in der jetzt vor uns liegenden Phase der Regierungsbildung und des sich Findens des Parlaments wie auch der Regierung stattfindet. Das ist dumm, das ist klar. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass Deutschland da auch wieder eine gute Rolle wahrnehmen kann. Sie muss es vor allen Dingen. Mein größtes Problem besteht eher darin, dass es nicht nur eine Frage mangelnder Solidarität ist, das schon, sondern wir haben es mit einer tatsächlich verlassen von regelbasierter internationaler Politik zu tun. Sondern hier werden alle Regeln, alle Verbindlichkeiten, alle Checks and Balances außen vor gelassen. Hier ist es eine brutale Politik. Ich bin der Stärkere. Ich bin nicht nur der Stärkere oder übrigens der vermeintlich Stärkere, sondern es geht nur um meine Interessen. Also wir haben, wenn man so will, schon beinahe einen zivilisatorischen Rückfall, von dem wir eigentlich glaubten, dass wir davon zukünftig verschont bleiben. Und ich glaube, das ist das Erschreckende, das außer Kraft setzen elementarster Verbindlichkeiten und Regeln. Nicht? Und Solidarität ist dann gar nicht mehr gefragt, respektive, es gibt neue Solidaritäten. Die Solidarität zweier Großmächte oder vermeintlicher Großmächte, die autokratisch, die eine schon längst regiert werden und die neue Autokratie versucht sich durchzusetzen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich hoffe ja immer noch, dass sozusagen die Checks and Balances wieder aufleben. Ja, aber das wissen wir nicht, jeweils ich weiß es nicht. Normalerweise darf es gerade nicht sein, aber derzeit schicken sich die Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich zu einer Autokratie ein, die dann von Oligarchen noch natürlich unterstützt werden. Hoffentlich kommen sie nicht so weit. Aber hier gibt es die große Solidarität zweier großer autokratisch versuchter beziehungsweise autokratischer Regime. Das ist eine neue Form von Solidarität. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass man eine Gegensolidarität organisiert, etwa westlicher Demokratien, aber auch möglicherweise anderer Staatsformen, die jetzt nicht unserem Vorbild der Demokratien komplett Folge leisten, aber die zumindest eines nicht wollen, von einer der großen Autokratien gegängelt zu werden. Und man wird schauen, ob sich da die genügend gemeinsame Interessen finden, dass die Leute sagen, wir werden auch bestimmte Dinge zurückstellen, also auch industriepolitische Gründe zurückstellen, Stichwort Rüstungsindustrie und dergleichen, sondern wir machen wirklich im engen Sinne des Wortes gemeinsame Sache und verzichten auf die Durchsetzung aller unserer Interessen, denn das meint ja Solidarität. Ja, nicht nur, dass man gemeinsame Sache macht, sondern dass man vielleicht auch bestimmte eigene Interessen, die vielleicht legitim und vielleicht auch plausibel wären, mal zurückstellt. Wenn es ein solches Solidarbündnis gäbe, der Europäischen Union beispielsweise und weiterer Staaten, da wäre ich sehr froh.
Jetzt haben wir es geschafft, vom Ethikrat über die deutsche Politik bis in die internationale Sicherheitsordnung zu kommen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Andreas Lopidopoul, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.